Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge von Reden über Medien. In dieser Folge geht es um verschiedene News, um digitale Medien, Social Media, Kinder und Jugendliche und es geht um Mediennutzung. In den letzten Folgen ging es so um Regulierungsgeschichten, es ging um Algorithmen und um Software-Design. Und jetzt möchte ich eigentlich wieder so dieses Thema Mediennutzung in den Vordergrund stellen. Die Grundidee ist die, ich habe das ja auch schon skizziert, wir haben diese Podcast-Folge, die ich gemacht habe, zum zielgerichteten Mediennutzung, so kurz zusammengefasst, ist die These die, dass unsere Mediennutzung gesünder wird, besser wird, wenn wir das bewusst machen und der Weg zum bewussten Nutzung geht über den Weg, dass wir uns ein Ziel setzen, dass wir, bevor wir das Handy anschalten und einen Moment Zeit nehmen, zu überlegen, was wir wollen und wir das dann überprüfen und so einen bewussten Moment herstellen mit dem Ziel, das eben zu verbessern. Ich habe in dieser Folge noch so ein paar Highlightungen gemacht, wie ich auf diesen Gedanken komme und warum ich denke, dass dieser Weg ein guter Weg ist. Nun ist mein Plan in der Zukunft, also dazwischen wird es noch eine andere Folge geben, da gehe ich nachher noch darauf ein, genauer ist dieses Thema noch zu vertiefen und wie nützlicher zu machen. Und meine Idee ist die, ich habe auch diesen Gedanken schon mal ausgesprochen, eine Art Ernährungspyramide, Mediennutzungspyramide zu skizzieren, wo man sagen kann, es gibt da irgendwie den Boden oder so der breiteste Balken unten, wo man sagen kann, wenn die Mediennutzung so und so ist, und da geht es dann wirklich darum, Kriterien zu suchen oder zu ergründen und mal auszuprobieren, wo man sagen kann, das ist die Mediennutzung, die in dem Sinn am gesündesten oder am sinnvollsten ist und eigentlich die, die man am wenigsten regulieren muss. Und dann wird es so verschiedene Balken geben, die wie so ein bisschen hochgehen, wo man dann vielleicht sagt, ja, das sollte man nicht zu viel machen oder auch da Bedingungen reinzubringen und dann bleibt am Schluss wahrscheinlich dann irgendwie so an der Spitze so eine Art Mediennutzung, die vielleicht rein Konsum ist, vielleicht intellektuell nicht zu fordern ist. Du merkst, dass mir hier noch die Worte fehlen und mein Plan ist der, dass ich mit verschiedenen Leuten mich auf die Spurensuche mache, also ich nehme euch da mit, dann auf diese Reise, wo ich mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Gebieten wie schauen möchte, lässt sich das konkretisieren. Und ich habe da so ein paar Menschen im Kopf, einige sind auch schon so angefragt, die wie etwas beitragen können aus einem bestimmten Gebiet, wo man dann vielleicht auch so quasi Kriterien ableiten kann, wo man sagen muss, von dem darf es nicht sein und von dem darf es mehr sein. Also ihr könnt gespannt sein auf ein paar Diskussionen aus verschiedenen Blickwinkeln, um dieses Thema Mediennutzung ein bisschen greifbarer zu machen. Und du merkst vielleicht, es ist gar nicht einfach, darüber zu sprechen, also schon allein, was ist gut? Wann ist Mediennutzung gut? Ist sie nützlich? Ist sie zielführend? Ist sie achtsam? Was bedeutet das alles? Und da möchte ich in den nächsten Folgen ein bisschen Klarheit hereinbringen. Und immer mit dieser Überlegung, dass wir am Schluss Kindern und Jugendlichen etwas auch anbieten können in diesen Diskussionen. Also, dass wir selber Worte finden, dass wir Regelungen besser machen können, weil wir eben eine Idee davon haben, was wir wollen und was wir nicht wollen. Also da kommen so verschiedene Themen auch zusammen, die ich in einzelnen Podcast-Folgen schon angesprochen habe. Du erinnerst dich vielleicht so an diese positive Mediennutzung, also dieser Grundgedanke, dass wenn ich halt weiß, was ich gut finde, dass ich das dem Kind auch sagen kann oder das Kind auch leiten kann in eine bestimmte Richtung. Das also zu dem Plan, Mediennutzung wieder in den Vordergrund zu machen. Da kannst du dich also freuen auf viele spannende Beiträge. Nun kommen wir zu diesem News-Teil, den ich angekündigt habe. Es ist in letzter Zeit wieder einiges passiert und rausgekommen, von Studien bis Meinungen und Paper und so weiter. Da möchte ich so auf eine kleine Auswahl eingehen. Die Menschen, die mir auf LinkedIn folgen, werden das meiste schon gesehen haben, aber auch hier, ich glaube, es ist wie noch etwas anders, eine kleine Einordnung auch dazu zu bekommen. Und es gibt ja dann auch Menschen, die eben nicht auf diesem soziale Netzwerk sind, und ich glaube, dass es dann wie spannend ist, auch so diese Sammlung auf diesem Weg weiterzugeben. Ja, und die erste News ist der Jugendinternetmonitor 2026. Der wird von saferinternet.at herausgegeben, also ist in Österreich. Da werden Jugendliche gefragt, welche Apps das sie nutzen, und das Spannende ist, dass eigentlich alle Apps weniger genutzt werden als noch im Vorjahr. Also wir haben hier WhatsApp, YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram. WhatsApp ist immer noch das beliebteste App, und da haben wir trotzdem ein minus 5% im Vergleich zum letzten Jahr. Bei YouTube ist es minus 4%, bei Snapchat ist es minus 9%, bei TikTok ist es minus 8%, bei Instagram ist es minus 9%, also so ein deutlicher Rückgang von der Nutzung dieser Apps. Und da gibt es verschiedene Lesearten, also auch von den Machern dieser Studie selbst. Und wirkliche Erklärung gibt es in dieser Studie nicht, weil sie halt eben einfach diese Nutzung abfragen. Die Vermutung ist aber sehr stark, das kann man aus einer anderen Erkenntnis ablesen, dass wahrscheinlich ein Teil der Mediennutzung der Jugendlichen schon eben auf Chatbots gewechselt ist. Also sie haben da was gesondert gefragt und können feststellen, dass schon 94% der Jugendlichen verschiedene Chatbots nutzen, um mit KI-Tools zu diskutieren. Das deckt sich auch mit Zahlen aus der Schweiz. Auch da hat die letzte James-Studie gezeigt, dass in kürzester Zeit diese Nutzung von Chatbots sehr angestiegen ist. Spannend ist auch, dass die James-Studie auch so etwas Ähnliches ja festgestellt hat. Das ist so das erste Mal seit 2013 wurde es, glaube ich, die erste James-Studie gemacht, oder 2010, dass das erste Mal die Nutzung nicht mindestens ein bisschen sich gesteigert hat. Also die Macher der James-Studie sprechen da also von der Vermutung, dass es wie eine Sättigung gegeben hat und die Social-Media-Zahlen nicht heraufgegangen sind. Und das deckt sich auch ein bisschen mit einer weltweiten Beobachtung, jetzt nicht nur auf Jugendliche selbst bezogen, stellen verschiedene Statistiken fest, dass die Social-Media-Nutzung am Zurückgehen ist. Und auch da würde ich nicht zu fest in Euphorie ausbrechen, im Sinne von Menschen sind jetzt wieder auf der Straße und schnitzen zusammen Holzfiguren, sondern auch da hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass viele Menschen eben inzwischen diese Chatbots haben und die halt nicht zu Social Media gezählt werden und dort halt mit KIs-Gesprächen führen. Also jetzt zurück zum Internetmonitor. Was auch noch spannend ist, ist, dass der Unterschied in der App-Nutzung zwischen männlichen und weiblich gelesenen Jugendlichen immer kleiner wird. Also dass es da fast keine Unterschiede mehr gibt, welche Apps das sie nutzen. Etwas, was auch ganz spannend ist, aus meiner Sicht auch, weil der Verein ja auch da ein paar Projekte am Laufen hat, ist, dass auf vielen Plattformen algorithmisch kuratierte Kurzvideos diese Plattformen dominieren. Also bei Snapchat ist es ein Teil, es ist bei YouTube ein Teil, es ist bei Instagram ein großer Teil und auch bei TikTok quasi ganz im Zentrum. Und die letzte Erkenntnis des Monitors, die sie hervorheben, ist eben, dass ChatGPT und Co. so quasi die neuen Stars im Alltag der Jugendlichen sind. Und dann gibt es News aus der EU. Die EU hat ja diesen Digital Service Act. Da wurde quasi eine Anklage gemacht gegen TikTok. Und im Allgemeinen geht es da um die süchtig machende Gestaltung der App. Und die Kommission hat hier verschiedene Design-Elemente zum Gespräch gebracht. Also einerseits das Infinite Scroll, also dass es nie aufhört, das Autoplay, dass also Videos von alleine anfangen zu laufen, ohne dass man irgendwie auf Play drückt. Und die Push-Benachrichtigungen stehen im Vordergrund und dann eben auch der Empfehlungsalgorithmus, der halt so sehr genau die Bedürfnisse der Nutzenden herausfindet. Wir haben in der letzten Folge sehr ausführlich darüber gesprochen. Und angeklagt wird natürlich, dass vor allem, dass all diese Mechanismen eben auch für Minderjährige und vulnerable Erwachsene gelten, dass es wie keine Möglichkeit gibt, das auszuschalten. Die Anklage ist auch, dass es zwar jetzt verschiedene Tools gibt, aber die seien zu versteckt und man müsse die halt einschalten und dass das eben dem Digital Service Act widerspricht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht ganz gut bewerten, was diese Anklage, es ist keine Strafanklage, es ist wie eine Untersuchung, die am Laufen ist. Je nach Kommentar, den man dazu liest, könnte das tiefgreifende Folgen haben, wenn die Kommission eben zum Schluss kommt, da muss was gestehen. Andere sagen, es ist dann eher so ein Papiertiger, weil es keine Konsequenzen gibt. Spannend ist aber natürlich, dass diese Designelemente diskutiert werden und so ein Stück weit auch zum Politikum werden. Eine ähnliche Anklage gibt es in der USA. Also da werden sie natürlich nicht angeklagt wegen Verstoß gegen den Digital Service Act, weil da gibt es da nicht, aber in den USA gibt es anscheinend halt so Konsumentenschutz und Produktehaftungsgesetze und die seien eben durch die Plattformen, vor allem eben auch durch TikTok, missachtet worden und da ist es zu einer Anklage gekommen, soweit ich das verstanden habe, ist es so eine Eigenheit des US-Gesetzes, dass man dann, das ist wie so eine Art Sammelklage und man nimmt dann aber einen Fall in den Vordergrund und verhandelt dann eben diese Vorwürfe anhand dieses Falles. Und wenn dann aber eben rauskommen sollte, dass diese Vorwürfe eben berechtigt sind, dass das dann eben Folgen hat auf verschiedene Plattformen und Fälle. Ja, in der Klage in USA, ich verstehe dieses System nicht ganz, auf jeden Fall sind es die Generalstaatsanwälte von verschiedenen Bundesstaaten, die sich zusammengetan haben, um diese Klage einzureichen. Und trotzdem gibt es wie zwei Personen, die im Vordergrund stehen. Das sind eine junge Frau und ein junger Mann, die ihre Geschichte quasi in den Vordergrund stellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird aber anhand dieser Fälle dann quasi, also wenn es da eine Verurteilung gibt, wird das auf verschiedene andere Fälle dann auch angewandt. Und wie in den USA üblich, geht es da fortgründig dann auch um Gewinnausgaben oder Schadengesatzklagen.
Und auch da stehen so diese suchtfördernden Mechanismen im Vordergrund. Die Argumente auf der einen Seite, das ist dann eben so diese Geschichte, diese junge Frau erzählt, dass sie eben schon früh Schwierigkeiten hatte und dann durch den Konsum von Facebook bis Instagram in verschiedene Bubbles gefangen wurde und dann irgendwie Probleme mit ihrem Selbstwert gehabt hat und sie da nicht mehr rausgekommen ist aus diesem Konsum und dass das in verschiedener Form dann eben einen negativen Verlauf ihres Lebens quasi die Folge war. Und die Gegenargumente sind dann eigentlich die, dass Meta und, ich weiß nicht, ich glaube TikTok dann auch, das weiß ich eben wie nicht genau, bitte entschuldigt, dass ich da nicht meine ganze Zeit, die ganze Zeit aufwende, um das genau zu recherchieren. Aber die argumentieren halt so, hey, so eine schwierige Geschichte hat nie nur einen Grund. Da gibt es also noch andere Einflussfaktoren. Also sie sagen, dass sie da nur ein ganz kleiner Teil dieser Geschichte sind. Sie machen halt einen Hinweis darauf, dass die junge Frau ganz schwierige Geschichten auch erlebt hat und dass die wahrscheinlich stärker gewirkt haben für diese Suchtentwicklung, die sie beschreibt, als ihre Apps selbst. Auf mich macht diese Art von Gerichtsverhandlung einen seltsamen Eindruck, weil so rein logisch überzeugen, also diese Argumente von Seiten der Plattformen da eigentlich viel mehr. Also das weiß man auch, kann man glaube auch mit Studien wie belegen, dass eben das nicht so eine einseitige Einflussnahme gibt. Ich kann aber halt wie den ganzen Kontext nicht ganz durchschauen mit dieser Produktehaftung und wie die das in den USA machen. Aber auch hier ist sicher zu sagen, hey, gut kommen diese Einflüsse auch zur Sprache. Meine Angst ist dann manchmal, wenn man das so aufzieht, dass man eigentlich wie fast nur verlieren kann. Ich erinnere mich da an diese Klage, die in Kanada eingereicht wurde, wo Eltern versucht haben, Fortnite zu verklagen, weil eben das böse Spiel die Kinder so abhängig gemacht hat. Und bei dieser Klage wurde nicht mal das Verfahren eröffnet, weil die Vorwürfe so haltlos waren, dass der Richter das wie quasi abgewürgt hat. Und ich denke, das wäre ja wie schade, wenn man eben dieses Thema auf so eine zugespitzte Art und Weise dann irgendwie versucht zu erledigen. Aber mal sehen, was da kommt. Das ist auf jeden Fall in den USA und auch in der EU jeweils etwas Spannendes am Laufen. Ja, dann gibt es eine ganz spannende Studie, die rausgekommen ist im 2026, Social Media Use and Wellbeing Across Adolescents Development. Da wurden 100.000 Jugendliche über einen Zeitraum von 3 Jahren, verschiedene Altersstufen, befragt zu ihrem Wohlbefinden auf der einen Seite und zu ihrer Social Media Nutzung. Und das Spannende ist, dass sie wie zeigen konnten, dass in verschiedenen Altersklassen und Unterscheidungen, auch mit Unterschieden zwischen Mädchen und Jungen, die Zusammenhänge unterschiedlich sind. Also in gewissen Bereichen vom Alter war es also eher schädlicher, wenn man gar keine Social-Media-Nutzung hat, als wenn man viel Mediennutzung hat. Und eine Aussage, die sich über so alle Altersstufen so ein bisschen gibt, ist, dass das Beste eigentlich so ist, dass man, wenn man eine moderate Mediennutzung hat, und ich habe das nachgeschaut, eine moderate Mediennutzung ist so um die 2 Stunden in der Woche. Was aber nicht ganz klar ist, ich habe versucht, das herauszufinden, ist, was Social-Media-Nutzung bedeutet. Also die haben wie einfach die Jugendlichen gefragt, wie viel Social-Media nutzt du pro Tag, aber so keine Abgrenzung gemacht. Also so eine Vermutung ist, bei Jugendlichen, die irgendwie zwischen 17 und 18 sind und keine Medien nutzen, die fühlen sich sehr unwohl, sehr ungesund. Also die haben ein sehr niedriges Wohlbefinden. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass das halt wie so zusammenhängt, dass die dann halt sich sehr zurückziehen und dann eben vielleicht einfach alleine gamen zu Hause. Und weil man das aber halt nicht fragt, ist das halt eben auf Social Media fokussiert und nicht auf die ganze Mediennutzung selbst. Diese Studie, die schaue ich mir noch genauer an. Ja, und da mache ich gerade so diesen Übergang zu der nächsten Folge, die ich auf aufnehmen werde. Ich wurde angefragt vom Netzwerk Kinderrechte Schweiz, um Ihnen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Thema Social Media und psychische Gesundheit nahezubringen. Und ich werde dieses Referat im Nachhinein auf Podcast aufnehmen. Ich habe das jetzt grob zusammen, wie ich das gestalten werde, um eben so einen möglichst breiten Überblick zu geben. Und diese Studie wird dann eben auch so ein Anschauungsbeispiel sein dafür, was man aus Studien rausziehen kann und was eben nicht. Denn eben auch hier, und das wird auch in dieser Studie, also jetzt rede ich wieder über die Studie von vorher, die sagen dann auch ganz klar eben, dass so diese Kausalitätsfrage, Korrelationsfrage natürlich in dieser Studie nicht beantwortet werden kann. Man wird anhand dieser Daten dann nicht wissen, ob es dann halt einfach so ist, dass Leute, die sich zurückziehen und mit niemandem reden, halt eben auch Social Media nicht nutzen und ob das der Grund dafür ist, dass sie sich dann unwohl fühlen oder ob sie sich unwohl fühlen und dann weniger Social Media nutzen. Also wie diese Zusammenhänge sind, dass die halt auch da nicht abschließend beantwortet werden können. Das wird also in der nächsten Folge noch ein bisschen aufbearbeitet sein. Es ist noch spannend zu sehen. Ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, wie dann eben diese Zusammenhänge sind. Auf jeden Fall sehr spannend, diese Erkenntnis auch, dass es so etwas wie eine normale Mediennutzung gibt und dass die Zusammenhänge auch aufzeigt mit einem hohen Wohlbefinden. Dann möchte ich noch auf einen spannenden Artikel von netzpolitik.org hinweisen mit dem Titel »So breit ist die Kritik am Social-Media-Verbot von Kinderhilfswerk bis Lehrerverband«. Und sie haben eine Sammlung gemacht, also so die Situation in Deutschland ist ja die, dass inzwischen alle oder fast alle Regierungsparteien sich geäußert haben, positiv für ein solches Social-Media-Verbot, und sie haben so als Reaktion darauf quasi diese Sammlung gemacht, also was halt das Deutsche Kinderhilfswerk, was UNICEF meint, Save the Children, Bundesschülerkonferenz, Deutscher Bundesjugendring, Lehrerverband, Landesanstalt für Kommunikation und so weiter und so fort. Berliner Psychotherapeutinnen. Also es ist noch spannend zu sehen, wie breit diese Stellungnahmen sind. Die sind nicht mal alle dabei. Sag ich jetzt mal, es gibt 2, 3, die nicht dabei sind, die ich kenne, die gemacht wurden. Also das ist halt, wie so auch da immer mehr Stimmen gibt, auch die sich melden und ihre Punkte einbringen und verschiedene Sichtweisen auch bringen, warum eben so auch ein Verbot keinen Sinn macht. Und dann gibt es noch diesen offenen Brief. Also da haben über 300 internationale WissenschaftlerInnen aus dem Bereich IT-Sicherheit und Privatsphäre quasi einen offenen Brief formuliert, wo sie ein Moratorium verlangen für diese Altersverifikationsbemühungen. Also da geht es jetzt weniger um das Kind und um die eigentlichen Themen der Social-Media-Nutzung, sondern rein um den Punkt, dass das Gesetz ja nicht funktioniert ohne Altersverifikation. Und da gibt es natürlich verschiedene Probleme des Datenschutzes. Wenn man jetzt zum Beispiel Australien anschaut, da wurden jetzt bei Millionen von Menschen biometrische Daten aufgenommen, also da Gesichtsscans, Ausweisscans, also ist nicht biometrische Ausweisscans, aber halt sehr persönliche Daten erhoben werden. Und natürlich wird das gemacht von irgendwelchen Firmen, die auch versprechen, das nicht weiterzugeben, und schlussendlich weiß man aber nie. Und dann gibt es noch das ganze Problem mit den Datenbreaches, also dass da immer wieder eingebrochen wird und diese Daten dann eben zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Und das zeigt eben, wie schwierig da auch so die Umsetzung ist. Man diskutiert da aber auch, also auf der EU-Ebene wie auch in der Schweiz, dass man sagt, ja, es gibt ja dann vielleicht bald diese EID und die ist ja dann sicher. Also die Funktionsweise der EID ist ja dann so, dass quasi eine Webseite eben über diese ID einfach etwas abfragen kann, also sprich Alter 16, und die Idee gibt eigentlich als Kommunikation einfach Ja oder Nein zurück und nicht die ganzen sonstigen Daten, die auf dem Ausweis stehen würden. Also das wäre von dem her datenschutzkonform oder so, dass man sagen könnte, ja, das ist mehr theoretisch vertretbar. Auf der anderen Seite ist dann da halt dann immer wieder das Problem, dass wer bekommt diese ID? Also das hat ja dann natürlich die Folge, dass nur die dann eben von der EID profitieren, die Schweizer Schweizerinnen sind und sich eben die Mühe machen, eine solche auch zu akzeptieren. Und bei all diesen Bemühungen, auch EIDs zu machen, ist das ja immer auch ein Thema. Man darf das nicht haben wollen. Und wenn das dann halt aber trotzdem ist, dann hat man die Wahl, eigentlich irgendeiner Firma die biometrischen Daten zur Verfügung zu stellen oder eben so eine EID zu machen, dann ist das halt eben dann auch nicht mehr freiwillig. Also du siehst, es ist eine große Diskussion um diese Alterverifikation, wie man das dann machen soll. Ganz kritische Stimmen sprechen irgendwie auch davon, dass das so quasi der nächste Schritt ist, die quasi Ausweispflicht für das Internet einzuführen. Ich habe mal einen Post gemacht mit der Frage, wie seltsam ist für Europa, dass es bald, sagen wir, wenn dieses Social-Media-Verbot dann kommt und akzeptiert wird, es eigentlich für Jugendliche dann schwieriger ist, auf Social Media zuzugreifen und da ein Katzenvideo anzuschauen, als wenn der gleiche Jugendliche auf eine Pornoseite gehen will und sich da einen Porno hereinziehen. Weil da ist es ja so, dass man einfach auf «Okay, ich bin 18» klicken kann und dann ist man dabei. Und das wäre in Europa so, oder wenn wir eben tatsächlich wirklich nur Altersverifikation für Social Media einführen würden, dann ein paar Tage später ist dann auch ein Artikel dazu gekommen, dass sie die großen Porno-Webseiten in Australien diese Zugänge alle geschlossen haben und man nur noch darauf kommt, wenn man eben die Altersverifikation dann macht. Also da ist es anscheinend so, dass es halt eben in Folge auch mit diesen Veränderungen mit dem Gesetz für das Social-Media-Verbot eben auch gekommen ist, dass man jetzt eben auch für die Sexseiten solche Alterskontrollen quasi ausfüllen muss. Und ja, natürlich ist es in dem Bereich zu begrüßen. Also wenn ich wählen könnte, würde ich sagen, hey, lieber Altersverifikation auf Pornoseiten zu machen, als Altersverifikation bei Social Media zu machen. Aber das zeigt natürlich eben auch die Schwierigkeit in diesem Regulierungsding, dann nehmen wir die Pornoseiten dazu und dann gibt es sich noch eine Gewaltseite, die kommt noch dazu und dann gibt es noch diese Extremismusseite, die kommt dann auch noch dazu, aber dann werden dann gewisse Leute sagen, aber das ist ja gar nicht Extremismus. Also so, wo können wir die Grenzen dann eben setzen, für was es Verifikation braucht oder nicht? Und das zeigt halt eben, dass diese Diskussion eine viel größere ist. Diese zum Teil halt so willkürlich wirkende, dann verbieten wir halt das eine und erlauben dann wieder das andere Diskussion. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Artikel von Stefanie Bötsch, Podcast Psychoaktiv, den kennt ihr vielleicht. Der Artikel heißt «Von Dopamin und Diskurs, wie sich eine Grafik verselbstständigt». Und an dieser Stelle, ich werde natürlich all diese Artikel so verlinken, dass ihr die nachlesen könnt. Gewisse Sachen kann ich ja oberflächlich wiedergeben und dann könnt ihr da auch gerne euch vertiefen, wenn es euch interessiert. Und bei dem Artikel von Stefanie Bötsch geht es um eine Grafik. Und diese Grafik soll irgendwie zeigen, wie viel Dopamin ausgestoßen wird beim Essen, Sex, THC, Alkohol, Kokain und Amphetamin. Also es ist so ein Balkendiagramm. Und das Spannende dahinter ist, dass in ihrem Bereich, so viel ich weiß, macht sie relativ viel so in diese Richtung Sucht und Abhängigkeit von Substanzen. Und sie erzählt, dass sie diese Darstellung mal gesehen hat und dass die immer wieder irgendwo vorgekommen ist, so um zu zeigen, wie stark eben die Dopaminausschüttung ist, wenn man Amphetamine nimmt im Vergleich zu, wenn man eben Sachen isst. Mit der Folge davon, warum eben bei Entzügen, die man macht, den Leuten am Anfang des Lebens so Fahrt vorkommt. Und das Spannende ist aber eben, dass sich Stefanie Bötsch auf die Suche gemacht hat, woher das diese Aussage kommt, und hat das zurückverfolgt und ist dann irgendwie darauf gekommen, dass das irgendwo in einem Buch von Manfred Spitzer erwähnt wird und dass eben auch da nur verwiesen wird auf eine andere Studie. Und da hat sie dann irgendwie mal gefunden, dass es da um einen Tierversuch geht, die man dann mal mit Mäusen gemacht hat. Und da gibt es so eine Annäherung. Wir haben was rausgefunden mit Tieren. Das könnte vielleicht irgendwie so sein, dass es so diese ganzen Fragezeichen und diese ganze vielleicht einfach ausgeklammert werden, weil sie einfach gut tönen. Und dann plötzlich ist das dann so dieses Allgemeinwissen. Und dass das durchaus so ist, dass das eben auch in akademischen Kreisen ein Stück weit so passiert. Also sie erzählt, dass sie diese Grafik dann an verschiedenen Vorträgen auch gesehen hat und dass die dann einfach so übernommen werden. Und den ähnlichen Verdacht habe ich bei verschiedenen anderen solchen Sachen, die wir so absolut wissen, halt irgendwie eben auch. Ein spannendes Beispiel, was ich letztens gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal irgendwie erwähnt habe, ist, wir wissen ja alle, dass wir und vor allem die Kinder nicht schlafen können wegen dem blauen Licht, das die Bildschirme aussenden und dann ringt das und so Melatoninspiegel durcheinander und der Körper denkt, das ist hell und so. Und jemand hat das überprüft und ich habe das irgendwie nachgelesen, muss dann schauen, ob ich diese Studien finde, dann würde ich sie verlinken. Und in dieser Studie wurde dann ausprobiert und gemessen. Und das Ding ist, das stimmt im Grunde schon, also das löst das aus, aber dass ein Bildschirm, der von einem Handy ist, das viel zu schwach ist, um diesen Effekt auszulösen. Also so ein Bildschirm müsste irgendwie 5 auf 5 Meter sein und mit Vollweiß auf uns einstrahlen, damit das überhaupt genügend von diesem Licht ist. Und was halt eben auch noch spannend ist, ist, dass sobald dieser Bildschirm aus wäre, also die Lichtquelle aus ist, ist nach 5 Minuten verschwindet dieser Effekt. Also das hat sich irgendwie verselbstständigt. Ich weiß irgendwie auch nicht, ob das dann irgendwie Apple und Android so cool fand, dass jetzt irgendwie ihre Blaufilter da einbauen können, damit wir wieder besser schlafen können und das irgendwie so mega wellness-like tönt. Eben dieses Beispiel zeigt irgendwie auch, wie wir dann schnell davon ausgehen, dass etwas sonnenklar ist und wenn man das vertieft anschaut, ist es das eben nicht. Und so kommen wir zum Schluss zu dieser Ausgabe, die so ein bisschen gemischt war, Laden an Infos und Einblicke. Es wird dann in der nächsten Folge wieder etwas strukturierter sein, wenn es dann eben so um diese Studienlage rund um Social Media und Gesundheit geht und dann die Abenteuerreise hin zu der Mediennutzung. Und da möchte ich jetzt auch dich nochmal aufrufen, also ich mache das ja immer, aber jetzt insbesondere aufrufen, wenn du eine Idee hast, eine spannende Person kennst oder du eine spannende Person bist und du siehst zu diesem Thema Mediennutzung und wie man diese gut planen, strukturieren, diskutieren, abgrenzen könnte, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Natürlich auch sonst wie immer mit einem Kommentar über irgendetwas, was ich falsch gesagt habe, gut gesagt habe, hätte anders sagen können. Ich bin immer sehr offen für Rückmeldungen. Ich danke dir wieder mal, dass du bis zum Schluss geblieben bist und dass du sofort im Anschluss zu dieser Folge eben diesen Beitrag noch deinem besten Freund, der besten Freundin schickst, weil die wäre eben auch noch interessiert an diesen Infos. Also danke vielmals, ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis dann und tschüss.